Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Herzlich willkommen hier bei Du Digitale, eigentlich eurem Fruchtcocktail für alle Themen aus der Welt des Digitalen. Ja, wir hatten uns auch echt schön was überlegt für diese Woche. Natürlich irgendwie Thema USA und Europa. Welche Marken prägen uns hier? Warum läuft ein deutscher Fast-Fashion-Seller namens New Yorker so super gut, obwohl er Marktplätze meidet wie Primark und Ökosiegel? Das war alles schon irgendwie so ein bisschen vorbesprochen, aber dann kam tatsächlich die Wahl dazwischen irgendwie. Also wir wussten ja, dass sie kommt, aber das Ergebnis kam dazwischen. Und mit ihr dann irgendwie auch die Ernüchterung, und das heißt Ernüchterung, ne? Götterdämmerung und Nietzsche und Zarathustra und halt das volle Programm. Und dann sitzen wir noch so da gestern Abend und ändern das Konzept dieser Episode. Und dann läuft parallel auch noch der News-Ticker rein und kündigt das Ampel aus an. Und da war es vollends um uns geschehen. Also der 6. November hat wirklich alles gegeben. In meinem Leben politisch sicherlich ohne Vergleich. Und deshalb machen wir heute jetzt mal alles anders. Naja, alles. Also natürlich nicht alles, weil, bevor ich es vergesse, mit mir in dieser dunklen Stunde der Menschheit sitzt natürlich der größte Digitalexperte östlich des Hudson River und der Mann von der Statur des Empire State Buildings, Marcel Brindöpke. Marcel, wie schlecht geht's dir denn heute?
Ja, hallo Alex. Schön, dass ich diese dunkle Stunde mit dir teilen darf. Ja, wenn du mich schon mit Bauwerken vergleichst, würde ich sagen, mir geht's ein wenig wie der Carola-Brücke in Dresden. Eigentlich großspurig, aber Teile sind stressbedingt nicht mehr widerstandsfähig. Andere stehen dafür noch aufrecht immerhin. Dass natürlich ausgerechnet dort die Bahnstrecke eingestürzt ist, aber die Autos noch fahren können, das ist natürlich schicksalhafte Komik. Ich sehe den Beelzebub hysterisch lachen, bis ihm die Kohle ausgeht und er die Hölle mit Frackingöl heizen muss. Aber es hätte alles natürlich noch viel schlimmer werden können, auch gestern. Ja, stell dir mal vor, wir hätten den Mann verloren, an dessen Fingern die Digitalisierung des Landes hängt, der wie auf Schienen die Bahn reformiert und den Verkehrsinfarkt mit bloßen Händen tackelt. Aber der bleibt. Volker Wissing. Wissing ist Macht. Ich sag's immer wieder.
Ja, naja, also ja. Aus aktuellem Anlass, nicht nur bleibt er ja für den Verkehr zuständig, sondern übernimmt offensichtlich ja auch noch das Justizressort. Da kann er sich gleich die Gesetzesvorlagen dann zurechtschnipseln.
Wer hat, der kann. Also das ist natürlich nicht verkehrt. Offensichtlich war der nicht sehr tätig, der es vorher hatte, wenn man das jetzt in Personalunion machen kann. Aber gut, man kann ja auch VW und Porsche in Personalunion führen. Da sieht man mal wieder, was in Teilzeit alles möglich ist. Ne? Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ja, aber im Ernst zu gestern, der Tag hat sich ja einer alten Trump-Logik bedient, nämlich so viel Quatsch rauszuhauen, dass beim dritten Mal schon das erste vergessen ist. Und in dem Falle war es so, ne? Erst Trump gewählt und dann die Ampelkoalition platzen lassen. Also ich bin schon mit meinem Popcorn wieder in Irrenanstalt weitergezogen. Und während Patrick Lindner, oder wie der heißt, den Bogen überspannt hat, spannen wir ihn heute einfach von der Politik zum Digitalen, würde ich sagen.
Ja, also wir verlassen den Schlager kurz.
Patrick, ach ja, richtig, Christian Lindner, sorry, ja,
ich weiß auch nicht. Nee, wir können das ruhig so lassen, ich finde das völlig in Ordnung. Ja, also ich habe mich da ein bisschen reingesteigert und wir angedroht, wir können jetzt nicht einfach über so Themen sprechen. Versprochen, liebe Leute, wir machen das nächste Woche dann wieder. Irgendwann muss man ja zur Normalität zurückkehren, aber das geht jetzt so noch nicht. Es ist ja doch was geschehen und das Ergebnis dieser Wahl hat natürlich, und das ist so die Brücke auch zu unserem Thema, hat ja Einfluss auf den Handel, auf den digitalen Handel und vielleicht sogar komplett auf die freiheitliche Welt, ja, im kulturellen, im ökonomischen und vom ökologischen. Du hattest das Wort Fracking schon ausgegraben. da will ich jetzt mal dazu ganz schweigen.
Mit heißer Luft gefüllt, ja.
Genau. Aber bevor wir dazu kommen, und wir kommen dazu versprochen, muss ich mal ganz kurz ausholen, weil ich lese zurzeit das interessante Buch oder das tolle Buch, das ich allen nur empfehlen kann, von Rick Rubin, dem Musikproduzenten. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, The Creative Act, A Way of Being. Und da gibt's eine Stelle, wo er wirklich schreibt, There are no shortcuts. Das ist mir irgendwie sofort eingefallen in dieser Wahlnacht, war lange auf, aber trotzdem war ich noch bei Sinnen. Es gibt keinen Shortcut und zwar zu nichts. Ja, und für Kamala Harris gab es diesen Shortcut ebenso wenig. Es ist einfach zu wenig Zeit gewesen für sie, irgendwie ein echtes Profil zu entwickeln. Es war zu wenig ausgearbeitet und vor allem also die Inhalte meine ich, und vor allem war es sehr viel gegen anstatt für etwas sein. Und das ist eine Superpower, eine dunkle Superpower, die Donald Trump leider hat. Er macht sich permanent zum Gespräch, sodass man gar nicht selbst in die Pole Position kommt, um irgendwie Themen zu besetzen. Und das war in dem völligen Wahnsinn, in dem das abgelaufen ist, wieder mal zu sehen, mit welcher unglaublichen Konsequenz er das letztlich durchhält. Und there are no shortcuts, ja. Und eben ganz sicherlich nicht zum mächtigsten Job der Welt. Also das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und dann, wenn man schon von Rick Rubin spricht, ja, und von solchen Leuten, die ja auch für Amerika stehen, habe ich immer wieder dran denken müssen, dass Amerika, ich sage jetzt gar nicht USA, sondern Amerika, ja, wie wir als Kinder ja auch immer gesagt haben, das war ein Versprechen. Eine kulturelle und wirtschaftliche Keimzelle von immer wieder neuen Ideen, Revolutionen, Neuheiten. Das war alles das, worauf wir vielleicht als Europa, würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen, für alle zu sprechen, aber für Deutschland oder zumindest für dieses Deutschland, in dem ich groß geworden bin, schon neidisch geblickt haben, ja. Bob Dylan, Steve Jobs, Jack Kerouac, Taylor Swift, ein gewisser Elon Musk, den wollen wir mal nicht vergessen. War ja mal eine coole Socke. Er war mal gut angetreten. Barack Obama als vielleicht das letzte große Versprechen, das so dieses letzte Aufflackern der Strahlkraft dieses Landes, was man tun kann, was man dort auch werden kann oder sein kann. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen was gelesen, so nach der Wahl. Und wie immer großartig natürlich Adrian Kreie in der Süddeutschen schrieb dann in einem wirklich großen Artikel, den ich allen auch nur empfehlen kann, diesen wunderbaren Satz: In Europa war die Gegenwart das Ende der Vergangenheit, in Amerika war sie der Beginn der Zukunft. Also man redet immer von dem gleichen Zeitpunkt und wie man da drauf schaut. Und wenn man das jetzt mal so kurz in so Schlaglichtern aufmacht, ja, dann waren wir halt so Peter Kraus und die da drüben waren Elvis. Und wir waren so im Wagen vor mir und die waren halt gerade schon staying alive. Und wir so, hey, Autotelefon, die so, nee, iPhone. Also irgendwie, hey, Boss, ich brauche mehr Geld, trifft halt auf Straight Outta Compton. Und es war einfach immer so, Amerika, die USA, die waren halt Jordan und wir Hans-Peter Briegel. Tut mir leid, die Walze aus der Pfalz, muss ich jetzt hier mal kurz rannehmen. Aber ich meine das so, es war irgendwie the land of the free, das waren die Superhelden, die Superstars. Tatsächlich im positivsten aller Sinne, das, was wir kulturell, sportlich und eben auch wirtschaftlich, also rübergeschwappt kam. Naja, und jetzt ist es so, dass diese Superhelden der Nullerjahre, die alles auf Wirtschaft und Wachstum getrimmt haben und die Gesellschaft auf Haben und Nichthaben irgendwie so polarisiert haben, die haben ein Monster aus den Tiefen zurückgeholt, das eigentlich schon erledigt war. Ja, dieser Superkapitalist, dieser super toxische Mann, der Super Tower Pleite Wiedergänger, dieser Trump, ist ja nicht nur das, was die Amerikaner offensichtlich wollen, mit diesem klaren, ja, Landslide-Wahlsieg. Nee, ich glaube, das ist mehr, das ist wie so der dunkle Spiegel all der Sehnsüchte, die offenbar jetzt Common Sense sind nach 40 Jahren Internet und Global Village. Ja, man ruft irgendwie nach dem Sheriff, dass hier mal die alten Werte zurückbringt und mal aufräumt. Aber dieser Stern glänzt nicht und er wird auch nicht glänzen. Ich musste da an die Rede von Kamala Harris denken, die sagt, we will win in the end. Manchmal dauert es halt länger. Auch da wieder interessant, no shortcuts. Ja, das hat sie vielleicht auch selber nochmal kurz nachgelesen. Nach dem Sturm auf das Kapitol hat ihn in Washington und in diesem Establishment jeder für völlig erledigt erklärt. Aber das stimmt nicht. Er ist eben keine persona non grata in Washington, sondern eine Persona noch greater jetzt, ja. Er wird also zum zweiten Mal Präsident und es ist Wahnsinn. Und ihm ist in dieser gesellschaftlichen Melange aus Neid und Abgrenzung und dieser Vereinfachung und Häme ist ihm nicht beizukommen, weil niemand dieses Spiel besser spielt als er. Das ist so schrecklich. Ich muss an Bob Dylan denken und The Times, They Are Changing, Aufbruchstimmung Anfang der 60er, ja. Verkrustete McCarthy-Jahre und Aufbruch, Jugend, Freiheit, die Demokratie, diese, du hast die Gestaltung in deiner Hand. Und jetzt ändern sich die Zeiten irgendwie gerade wieder, nur wählt die Jugend jetzt halt einen Diktator und der so eine Scheinfreiheit aus männlichen Fantasien, vorwiegend männlichen Fantasien verspricht, die mich tatsächlich angewidert zurücklässt. Und ja. Wie ihr merkt, Und auch du, lieber Marcel. Ich bin ein bisschen weggetragen worden von dem Thema, ist aber auch okay. Ich versuche jetzt wieder zurückzuschwimmen, aber es lässt mich einfach nicht los. Ich stelle jetzt mal so die Frage in den Raum, dieser Trumpism, ja, der jetzt da, wollen wir jetzt ihn nicht direkt verantwortlich machen für das Ampel aus ein paar Stunden später, aber
Weiß ich nicht.
Also, hat es auch was freigesetzt. Aber was bedeutet das jetzt für Europa? Wir sind kein politischer Podcast. Wir wollen jetzt versuchen, vielleicht auch dann auf den Handel zurückkommen. Wir wissen aus der ersten Trump-Zeit Strafzölle und der Ban of Products und was es da alles gab. Also nicht nur Europa, sondern auch China und so weiter. Also es hat natürlich einen weltweiten Impact. Vielleicht können wir ja mit dem Thema Europa erstmal anfangen. Wie schaust du jetzt da so drauf und was ist da zu erwarten? Vielleicht können wir uns dem ein bisschen annähern oder so.
Ja, also da habe ich natürlich viele Gedanken. Erstmal vielen Dank für die Rede. Dann glaube ich, waren viele tiefe Sachen bei. Ne? Wir neigen ja zu einer gewissen humoresken Art, aber das finde ich muss auch immer sein, dass man ja mal versucht reinzugucken, warum eigentlich Dinge sind, wie sie sind, weil das ist ja unbegreifbar. Der Vergleich mit Air Jordan und Hans-Peter Briegel ist hart, gebe ich zu. Ne? weiß ich gar nicht, für wen der jetzt härter ist. Hauptsache Handball. Ansonsten zu Donald Trump, er hat natürlich gesagt, the moment I win the election, I will end the German government's problem within 1 hour. Totally I do, totally I do. Und er hat geliefert. Kaum ist er gewählt worden. Also das muss man ihm schon zugute halten. Ich finde das mit den Shortcuts auch wichtig. Ein Buch, was ich sehr gerne gelesen habe, was es jetzt als Serie auf Netflix gibt. Ich glaube aber noch nicht in About You-Klamotten. Das wüsste ich. Ist ja, auch wenn man schneller geht, wird der Weg nicht kürzer. Ne? Und ich glaube, dass es schon wichtig ist zu verstehen, warum man da steht, wenn man steht. Ich fand es erstaunlich erstmal, dass auch beim zweiten Wahlkampf offensichtlich jemand mit einer Methode ans Werk geht, die jetzt ja sich nicht verändert hat. Er macht ja seit 8 Jahren das Gleiche und man kein Mittel findet. Das finde ich an sich erstmal erstaunlich. Aber gut, so viel dazu. Was heißt das für unsere Bubble? Ne? Also muss ja dazu sagen, ich habe ja mal VWL studiert und alle meine Kenntnisse passen auf den gesamten Post-it-Zettel. Von daher würde ich vorschlagen, ich packe mal alles aus, was wir da so haben. Weil man kann natürlich jetzt drüber sozusagen aus einer globalen Sicht drüber diskutieren, was glaube ich für uns nicht schuld- und tatangemessen ist. Für uns als jemand, der jetzt in der digitalen Wirtschaft arbeitet, ist natürlich ein bisschen die Frage, auf was müssen wir uns jetzt einstellen? Also welche Rahmenbedingungen werden sich wahrscheinlich verändern, die für unser Business wichtig sind? Zum einen glaube ich erstmal, dass in unserer wirklich kleinen Marktplatz-Bubble, wir verticken irgendwas über Marktplätze, dass in so einem Erstrundeneffekt, also direkte Einwirkungen, sehe ich tatsächlich gar nicht so stark. Wir haben jetzt keinen riesen Exportanteil. Also wenn jetzt auch die Idee käme, Schlüpfer aus, ich sag mal, baden-württembergischer Handklöppelei mit Strafzöllen zu belegen, das würde uns nicht so immens treffen, tippe ich mal. Deswegen wäre ich da jetzt nicht so in Sorge. Jetzt muss man dazu sagen, auch Amazon sehe ich da relativ safe. Also Jeff Bezos hat sich hinreichend gebückt letzte Woche durch das Verbot der Wahlwerbung für die in der Washington Post, glaube ich, war es.
Ja, genau.
Also die ihm ja gehört. Da sehe ich, genau, seitdem Schweigen im Blätterwalde. Also da habe ich jetzt, das sehe ich auch nicht so schlimm. Ich meine, heute immer so, weil es hier so schlimm ist, wandere ich jetzt woanders hin aus, ne? Als ob das so dramatisch wäre. Gibt ja tatsächlich Überlegungen, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt Strafzölle für Produkte aus dem Ausland verhänge, was macht man dann als schlauer Manager? Man wechselt in das Land und produziert da zu Ende. Das ist zwar immer noch eine fremdländische Marke, aber wird sozusagen mit amerikanischen Mitarbeitern gebaut. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, solche Investitionsentscheidungen müssen sich über mehrere Jahre rechnen. Das ist ja auch immer ein sehr valides Argument gegen Atomkraft, wenn man sagt, ich habe jetzt, also wenn jetzt morgen der Strom ausgeht, dann bauen wir ein Atomkraftwerk. Also so schnell geht es dann doch nicht. Und ich glaube auch, dass solche Investmententscheidungen so nachhaltig sind. Und der Bursche ist ja zumindest mal nach geltendem amerikanischen Recht, was ja nicht sicher ist, nur noch 4 Jahre da. Ne? Also das
ja,
sollte
und,
sich jetzt...
Und da ist er auch schon reiferen Alters.
Er ist reiferen Alters, aber ich glaube, so gesund, wie er sich ernähren lässt, macht das bis 83 mindestens. Aber okay. Anyway, also wir gehen davon aus, wir wünschen ja keinem Menschen was Böses, aber er ist ja jetzt auch nicht die nächsten 20 Jahre Präsident, weil noch ist Amerika ja auch nicht Russland. Ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt also, schon. Ich will da kurz was dazu sagen, weil sehr schnell auch wieder in der Echokammer in dem Fall wirklich LinkedIn, die LinkedIn-Echokammer, sehr viel gleich zu lesen war als Impulsreaktion, Europa muss gestärkt werden. So, als Wirtschaftsstandort und so weiter. Wir kommen dazu auch gleich, warum das vielleicht auch für unser Business jetzt gar nicht so leicht ist, wie das jetzt auch so ein bisschen vorschnell klingt, weil wir eine völlig andere Situation haben als jetzt ein amerikanischer Markt, wenn man das Ganze betrachtet. Mhm. Aber letztlich ist es doch, wenn man vielleicht eine Lehre draus zieht, wäre das ja tatsächlich ein richtiger Ansatz zu sagen, eigentlich müssen wir als Europa noch stärker zusammenrücken, also im nicht nur im partnerschaftlichen, sondern auch im wirtschaftlichen Sinn, um das, was da eventuell kommt, dem was entgegenzusetzen oder entgegen, ich will jetzt gar nicht so in die Opposition gehen, aber da was aufzustellen, was uns einen Ticken unabhängiger macht, was Wirtschafts- und Geldfluss garantiert, vielleicht sich neuen Märkten mehr zuwenden und so weiter. Aber das sagt sich dann auch immer so leicht. Ich habe nur gedacht, so nach dem Motto, dieser Post war vielleicht schon länger in der Schublade. Da kamen sehr schnell sehr viele.
Mit dem, wir müssen stärker zusammenwachsen und zusammenrücken. Ja. Ja, ist ja klar, wenn etwas passiert, wenn bei deiner Partnerin oder deinem Partner etwas passiert, was du doof findest, dann fängt man erstmal an, sich auf sich zu besinnen. Ne? Das macht natürlich auf den ersten Blick Sinn, ist ja auch nicht falsch, aber wenn viele Dinge halt nicht gehen, gehen sie halt nicht. Ne? Und man muss sich mal sehr genau angucken, bei was möchte man denn zusammenrücken? Und ich glaube, dass Europa bei aller Wertschätzung für das Projekt es eben ein paar Einschränkungen hat, die größeren Gegenspieler, wenn man das mal aus wirtschaftlicher Sicht so sagen möchte, weil natürlich sind wir global vernetzt, das sind auch alles Mitspieler, aber halt logischerweise auch Konkurrenten in vielen Bereichen, wo man sagen muss, das fällt denen halt deutlich leichter. Also wenn wir mal zu dem Thema kommen, warum fällt es uns so schwer, aus digitaler Handelssicht, aus digitaler Wirtschaftssicht eine Stärke zu erreichen? Ne? Das liegt auch daran, dass wir, wenn du dir mal so eine Europakarte nimmst, und dann trägst du mal alle Sprachen ein, alle Carrier, das ist mal ein gutes Indiz, also wie viele Carrier gibt es eigentlich in Europa und wie viele Marktplätze. So, wenn du dann bei den Marktplätzen mal aufschreiben würdest, welche Größenordnung die alle so haben, ne, dann ist das, gibt's natürlich Outlier, klar, ein Amazon so, aber dann gibt's halt lokale Platzhirsche, ob das ein Bol ist, ein Allegro ist, ein Trendyol in der Türkei, ein Zalando, die ja schon so ein bisschen übergreifend unterwegs sind, About You auch. Und dann guckst du in Amerika und dann sagst du, ja cool, ich mache Marktplatzgeschäft in Amerika. Dann hast du Amazon, danach kommt erstmal Prairie und dann kommen irgendwann vielleicht mal Walmart oder Neiman Marcus oder Macy's oder wie auch immer. Und dann bist du aber schon am Überlegen, ob das jetzt wirklich sozusagen, also was könnte dann noch kommen. Ja? Und diese Clusterung, das kann man uns ja nicht vorwerfen als Europäer, wir sind ja sozusagen ein Verbund von Nationalstaaten, das verhindert eben, dass du dort, und wir haben ja schon ein paar Mal über Netzwerkeffekte gesprochen, dass du halt in Netzwerkeffekte größerer Art reinkommst, wie logischerweise ein Chinese kommt und ein Amerikaner kommt. Wir werden da auch noch drüber sprechen. Das heißt, du hast sehr viele Player, die um Kundschaft konkurrieren. Du hast eine sehr starke Regulierung mit sehr starkem Datenschutz. Das ist auch keine per se Kritik, da bin ich weit entfernt von, das zu kritisieren. Es gibt sogar einige Bereiche, wo ich mir fast wünschen würde, dass man mehr Regulierung hat, auch um sozusagen vielleicht Binnenmärkte mal zu öffnen. Das geht ja nicht immer nur durch weniger Regulierung, sondern manchmal auch mit mehr Regulierung. Aber das ist natürlich in ganz vielen Bereichen Stand heute eine Bremse, um erfolgreich digitales Business zu betreiben. Und wir sind eben auch in der Mentalität jetzt nicht so, du hast es eben gesagt, mit bei uns ist die Gegenwart Ende der Vergangenheit und bei den Amerikanern der Start der Zukunft, was ich ein starkes Bild finde. Und du brauchst eben auch im Zweifel den politischen Willen und auch den geistigen Horizont zu erkennen, was gerade passiert und musst das eben verändern. Und das sind eben alles Themen, wo ich sagen würde, ja, an diesen Themen könnte man arbeiten. Da kannst du nicht viel lösen, also nicht viel lösen im Sinne von ab heute sprechen wir alle die gleiche Sprache und man reißt schon wieder mehr Mauern ein, weil die haben wir alle schon wieder gerissen. Aber alleine die Art und Weise, in Europa Handel zu betreiben, das ist relativ schwer. Also dann guckst du nach Amerika und Asien und dann siehst du halt in Asien irgendwie erstmal beides sehr große Binnenmärkte. Wenn ich jetzt China mal nehme als Beispiel, Asien als wahrscheinlich den größten. Indien wird nicht viel, viel kleiner sein, was die Menschheit angeht, aber hat sicherlich noch nicht die Durchdringung. Zum einen wird da durchregiert. Da könnte man argumentieren, in Amerika bald auch. Also da holen sie jetzt auf. Und zum zweiten denken die halt in sehr, sehr langen Zyklen. 50 Jahre, 100 Jahre. Also da denken Menschen in Zyklen nicht über ihre eigene Amtszeit hinaus, sondern über ihren eigenen Tod hinaus. Und in Deutschland agiert die Regierung nicht mal über die nächste Woche oder Monat hinaus. im Zweifel. Und das ist halt schon mal ein Unterschied.
Das interessiert mich natürlich. Du meinst, also auch in Amerika, oder meinst du das jetzt auf Asien speziell fokussiert? Also diese lang angelegten Pläne.
Genau, nee, das ist eher in Asien. Also da ist ja eine Planwirtschaft, die über sehr, sehr lange Zyklen und Zeiträume wirkt. Und da kann man natürlich auch sagen, ich habe auch keinen Schmerz damit, 10 Jahre in KI zu investieren. Auch kein Problem. Ne? Weil wir werden das Spiel gewinnen. Ne? Wenn du einfach alleine über die schiere Größe. So. Und wenn Deutschland sagt, sie investieren in KI und man würde das in China drucken, ja, da würden die totlachen. Die sagen, sorry, habt ihr ein paar Nullen vergessen oder Übersetzungsfehler? Nee. Das ist, in dieses Neuland würden wir jetzt schon mal ein bisschen aus der Portogasse direkt rein, um bei euch mitspielen zu dürfen.
Und dann hast du halt in Deutschland investiert, gegebenenfalls in Prozesse und Systeme, die deutschlandweit sind, und dann bist du noch längst nicht im europäischen Markt, also unter Umständen.
Genau. Und dann, das ist wiederum das mit dem Horizont. Wie weit springe ich eigentlich, ne? Und das ist sicherlich das ist natürlich der Vorwurf an China, dass man sagt, naja, dieses Durchregieren, was das denn bedeutet und mit den Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Das ist alles schlimm genug und die Politik möchte ich auch nicht feiern, ne? Weil die auch durchaus, also die Vorteile des Durchregierens, denen stehen sehr, sehr massive Nachteile gegenüber, wie das bei Autokratien häufig der Fall ist. Aber das in so langen Zyklen zu denken, ist ja eine Mentalitätsfrage auch der Menschen. Wie betrachte ich mich? Wie betrachte ich meine Nächsten? Und das ist halt ein Unterschied, ob ich in einem riesen Volk lebe, mit so einem Investitionshorizont, oder ob ich sage, ich lebe jetzt in Deutschland. Und ich kriege ja schon offensichtlich nicht mal 3 Verkehrsminister einer einzigen Regionalpartei dazu gebracht, nachhaltig in den Schienenverkehr in Deutschland zu investieren. Also da muss ich ja gar nicht über KI diskutieren. Ich rede davon, dass die Weichen funktionieren, wenn ich im Stellwerk auf den Knopf drücke. Also da reden wir über ganz andere Sachen. Also
bei uns heißt ja in vielen Regionen KI noch kein Internet. Ne? Das ist ja eine völlig andere Bedeutung.
Genau. Es gibt auch nicht mal alternatives Internet. Ja. Also das ist sehr hart. Und in Amerika hast du eben den Fall, dass dort sozusagen das, was Chinesen sozusagen staatlich machen können und freisetzen können, passiert hier durch private Firmen. Ja? Also wenn du die anguckst, wahrscheinlich könnte ich das jetzt auf ChatGPT relativ schnell rausfinden, der Umsatz von Apple, wie groß, also mit welchem Bruttoinlandsprodukt ist das eigentlich vergleichbar? Und das hast du sehr, sehr große Tech-Firmen, die auch den Diskurs bestimmen, die Wirtschaft vor sich hertreiben, die teilweise die Politik vor sich hertreiben, die Meinungsmacher vor sich hertreiben, weil die einfach eine unglaubliche Macht haben. Also da haben dann sozusagen private Firmen die Macht, die sich jetzt einbilden, Staat spielen zu können. Und in Asien ist es der Staat, der sich einbildet, hätte die Macht und spielt auch Staat, weil das halt auch ist.
Und das ist ja auch so diese Perversion an dieser Elon Musk-Beteiligung jetzt an der Trump-Campaign, dass, und man mag mich da korrigieren oder für naiv halten, ich bin ja mit diesen Firmen auch aufgewachsen. Ich bin in dem Alter, ich habe das von Anfang an mitbekommen. Ich sage jetzt mal Microsoft und Apple und so weiter. Und Google. Und da gab es immer dieses Make the world a better place und Think different. Das hatte was, gerade so Apple oder so, es hatte so einen intellektuellen Touch, einen Design-Touch. Und klar, mehr Geld und mehr Macht. Aber man hatte immer diese Grundüberzeugung. Und warum, weiß ich eigentlich gar nicht, dass das for the good of all ist, am Ende. Und die haben für nichts Böses im Schilde. Und jetzt dreht sich das so um, dass einer von denen, die ich zumindest in diese Riege gestellt habe, ein Innovator, der wirklich das alles disruptiert, mag gern Wahnsinniger sein. Es gibt genug Künstler und andere Menschen, die das Weltgeschehen beeinflusst haben, die auch Wahnsinnige sind. Aber dass das jetzt in so eine Kampagnenform hineingeht, die auf einmal in erster Linie politisch ist, die Absicht, die er hat, und nicht mal mehr nur wirtschaftlich, und da kann man ihn ja schon kritisieren seit einigen Jahren, das erschüttert mich in den Grundfesten. Ich kann dir gar nicht sagen, das kann ich noch nicht ganz fassen, aber genau das, was du sagst, diese privaten Investoren, die so viel Macht haben, ich hatte bisher davor keine Angst. Und jetzt fallen dir natürlich 1000 James-Bond-Filme ein, wo du denkst, na klar, davor muss man eigentlich Angst haben, weil das sind auch nicht alles nur Chorknaben, die da mitspielen. Und das wird einem, glaube ich, im Moment wirklich gnadenlos, also in die Kauleisten hineingeprügelt.
Ja? Ja, also absolut. Also das sind, vor allem, wenn man sich dann überlegt, wie sie sich denn verhalten. Also ich kann mich erinnern, dass ich im ersten Wahlkampf auch dachte, na gut, aber dann sperrt den doch. also ich meine, der verbreitet Hass, Lügen und so weiter, das ist ja, du wirst ja schon, da wirst du ja in der Schule wegen Ringen rausgeschmissen. Ne? Oder, ja. Oder in der Firma. Also schmeißt den doch raus aus dem Netzwerk, dann kann er da nicht mehr agieren. Und wenn du dann siehst, die machen das nicht und die sitzen dann und verbeugen sich dann und sagen, okay, tut mir leid, sorry, und wollen sozusagen da nicht negativ auffallen, auch selber dann aus Angst vor Regulierung. Und dass sie natürlich jemanden haben wollen, der nicht reguliert ist, dann offensichtlich, weil ihren Reichtum verdanken sie ja der Tatsache der Nichtregulierung. Also das ist halt so. Und ich glaube, dass wenn man sich Amerika anguckt, dann ist ja sozusagen das Mantra America first. Ne? Wir wollen also weg von Vernetzung, Verzahnung, Welthandel. Alle anderen soll es besser gehen. Ne? Wir geben ab, damit es anderen besser geht. Also so ein altruistischer Ansatz, nahezu humanistischer Ansatz, dass man sagt, wir haben verstanden, wir haben auch auf Kosten anderer gelebt, damit geht es uns sehr gut, jetzt wäre es total toll, bevor die alle zu uns kommen, es denen selber besser gehen zu lassen, haben wir ja alle was von. Ne? Also deswegen bin ich mal so belustigt, wenn Unternehmer auch den freien Markt predigen und Steuersenkungen vorhaben, weil du kannst auch Christian Lindner braucht für seinen Porsche oder seine Porsches eine gut ausgebaute Straße. Sonst geht's nicht. Ne? Und nur mit Schlaglöchern geht's halt nicht. Und das verstehe ich halt immer nicht, dass die Leute das nicht in Zusammenhang sehen. Ne? Natürlich, klar, macht es keinen Sinn. Also Wirtschaftspolitik ist Allokation und Distribution. Und du wirst weder das gesellschaftliche Wohlbefinden nur mit Allokationsthemen lösen, noch nur mit Distributionsthemen. Ne? Dann kannst du den Kuchen nicht unendlich klein schneiden. Aber wenn einer den ganzen Kuchen frisst und die anderen nicht, auch blöd. Ne? Der eine kriegt Diabetes und die anderen verhungern. So, das ist in der Regel nicht gut. Und deswegen ist dieses America first, was da jetzt passiert, was müsste unsere Antwort sein? Und paradoxerweise müsste es aus europäischer Sicht ja sein, Europa first. Aber wir kommen aus einer anderen Richtung. Wir kommen aus Nationalstaaten first. Und wie wir eben gesehen haben, funktioniert das nicht. Also du musst europäischer denken. Jetzt ist nur meine Hoffnung und mein Glaube nicht sehr hoch. Warum nicht? Weil das ja etwas ist, was sozusagen aus einer inneren Erkenntnis heraus, wäre total toll, wenn wir es machen, wir hätten alle was davon passiert. Und wir wissen ja, Menschen lernen eigentlich nur durch Schmerz. So, jetzt gibt es ja aber nun zwei Schmerzpunkte, die wir zuletzt mal hatten, einen haben wir immer noch, Corona und Klimakrise. Beides exogene Schocks, so man ja sagen könnte, aha, trifft alle gleich, die einen mehr, die anderen mehr, bei dem einen kommt die Flut im August, bei dem anderen kommt sie ein bisschen später. Wäre doch total toll, wenn wir zusammenarbeiten. Ne? Impfstoff, Verteilung und so weiter. Das könnten wir uns alle mal helfen. Es betrifft ja alle. Es geht ja nicht darum, dass einer jetzt einen Vorteil hat oder vor dem anderen oder einen Wettbewerbsvorteil hat. Was passiert? Nichts passiert ja, dergleichen.
Ich wollte gerade sagen, Cliffhanger gibt es keinen. Es ist halt so.
Deswegen bin ich da jetzt nicht sonderlich zuversichtlich, weil ja jedes Land auch in sich Probleme hat und du bräuchtest wie so eine Art Projektgruppe. Weißt du, in einem Unternehmen hast du es ja so, du hast eine operative Mannschaft, die das Geschäft wuppt. Die arbeiten in der Firma und dann brauchst du noch ein paar, die an der Firma arbeiten. Aber wir haben ja die, also in Europa arbeiten die an der Firma, sprich in Europa, die ja weggelobt wurden, sozusagen, wo du sozusagen, für die du intern keine Verwendung hast. Die sind dann nach Europa gegangen. Und die sind jetzt auch nicht so mit Macht und Sinn und Verstand gesegnet und Möglichkeiten, dass die das jetzt mal machen können. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, was das angeht, bin ich tatsächlich eher skeptisch. Ich setze nicht auf eine inhaltliche Lösung, sondern auf die Tatsache, dass auch er und auch mehr oder weniger vielleicht Mitstreiter mal abgewählt werden. Dafür muss er halt sicherstellen oder müssen wir halt alle sicherstellen, dass es noch Wahlen gibt. So. Aber man denkt sich natürlich auch, ja, mal ist halt Amerika. Die sind halt, wie sie sind, ja. Schauen's. Die sind halt Deppen.
Ja,
weil es betrifft uns halt und deswegen ich habe mich auch gefragt, warum nimmt mich das so mit? Dass ich jetzt, weil der Maisbauer in Wisconsin oder der Milchbauer in Wisconsin sich beim Ausfüllen des Wahlzettels verklickt hat, warum nimmt mich das so mit? Aber es hat halt tatsächlich für uns mittelbare Auswirkungen, die nicht abzusehen sind. Und gegen die wir ehrlicherweise nicht machen können, Stand heute. Zumindest
mal
in der kurzen Zeit.
Jetzt haben wir so ein bisschen die wirtschaftliche Landschaft versucht zu ergründen. Jetzt ist es ja so, dass man ja in der Hoffnung lebte, durch das Thema Digitalisierung etwas erschaffen zu haben, was viele dieser Probleme löst. Ja. Man kommt schneller zusammen, man kann einfacher zusammenarbeiten, jeder hat Zugriff auf alle Daten, überstaatlich, ja, wenn man Brexit, UK und Europa anschaut, weiß man schon, ja, muss, egal ob analog oder digital, das funktioniert nicht ganz so, wie man sich das wünschen würde. Aber letztlich hat man da ja eigentlich was in der Hand, sagen können, das ist ein Riesenthema, das könnte uns helfen. Aber wie du ja richtig in dem Thesenpapier, das wir vor dieser Sendung formuliert haben, so schön aufgeschrieben hast, das Monster ist uns entglitten. Kannst du das erklären?
Ja, wenn ich das erklären könnte, wir hätten den Quatsch geschrieben. Also das muss man in der Tat so sehen, und ich betrachte das explizit aus eigenem Denkversagen heraus, denn ich habe auch gedacht, dass aus völliger Naivität heraus, dass sozusagen das Gute im Menschen behindert wird durch böse Mächte, und wenn du dem Guten im Menschen eigentlich die richtigen Mittel an die Hand stellst, dann wird es gewinnen. So, und dem ist offensichtlich nicht so. Da gibt's wahrscheinlich jetzt wenig Meinung. Also Katzenvideos sind natürlich Bombe, aber ob ich deswegen jetzt YouTube erfinden musste, weiß ich nicht. Und Instagram und TikTok und was es da alles gibt und Facebook. Das heißt, das ist ja nicht der, also das kann man sicherlich sagen, ja, das ist auch nett und ja, das ist auch gut, aber jetzt, wir haben jetzt ja mal 15 Jahre, die ins Land gezogen sind mit Social Media, und das Abschlusszeugnis oder Zwischenzeugnis ist nicht nur positiv. Ja, da würde ich mich bei Stepstone jetzt nicht mitbewerben für einen Job. Also aus meiner Sicht, oder vielleicht kann man das mal so aufteilen, so auf zwei Aspekte hin. Der eine Aspekt ist für mich die Komplexität, die Digitalisierung mit sich gebracht hat und die auf eine humanoide Gesellschaft trifft, auf Biomasse, die sich bekanntermaßen nur sehr, sehr träge weiterentwickelt. Sehr, sehr, sehr träge. Und wenn ich eine Welt sehe, vielleicht meinetwegen bis 2000, ne, gibt also diesen schönen Satz, also das gesamte Wissen der Welt bis 2000 niedergeschrieben, hat sich bis 2001 verdoppelt. Ja, also das heißt, wir haben auf einmal einen Quantensprung in der Entwicklungsgeschwindigkeit zum einen. Und zwar also nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch die Quantensprünge, die ich in der Entwicklung digitaler Technologien gemacht habe. Und das sind jetzt 25 Jahre. Das klingt jetzt für uns, das ist ja für uns beide ungefähr 80% unserer bisherigen Lebenszeit. Eben. Höchstens oder mindestens, muss man sagen. Aber das ist eigentlich sehr, 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 sehr wenig. Ne? Also 25 Jahre, seit Dieter Thomas Heck das Farbfernsehen eingeschaltet hat, da sind wir in Italien Weltmeister geworden. Haben wir gesehen auf dem Röhrenfernseher in Farbe. Also ist nicht viel passiert. Ne? Bis auf, dass der Fernseher war weiterhin Röhre, aber hat ein bisschen mehr Herz bekommen. Also du bist langsamer erblindet. Und du hattest erst nach 2 Stunden massives Augenbrennen. Ne? Und so lange hast du natürlich nie geguckt, weil es gab nur 3 Sender. So, also das ist, über die Zeitspanne reden wir. Und jetzt, wenn man sich jetzt mal da zurückgeht, was ist da passiert? Das Handy hat als Katalysator dieser Entwicklung natürlich fungiert, weil das war dann Technologie für alle, ne? Nicht nur für Nerds, die im Keller sitzen und programmieren, sondern für alle. Ne? Und insbesondere, das soll jetzt nicht sexistisch klingen, damit auch sozusagen den Zugang für den weiblichen Teil der Bevölkerung geschaffen hat, die bis dahin jetzt nicht zwingend verdächtig waren, als Nerds im Keller zu hocken. Das waren nur wir Idioten. Ne? Also die haben noch was Gescheites gemacht, und dann kam das Handy und dann hat man miteinander interagiert. Und damit ist es sozusagen ein Massenphänomen geworden, was natürlich auch die Globalisierung treibt, die sich so seit, ich würde mal sagen, Mitte der 90er wahrscheinlich so massiv auf den Weg gemacht hat. Es war leichter, per Fax irgendwas zu bestellen in Australien, was dann geschickt wurde. Und damit bist du ja auf einmal in sehr, sehr komplexen Zusammenhängen internationaler Wirtschaft, Außenwirtschaft, die auf einmal viele Menschen trifft. Ne? Also nimm mal den VW-Arbeiter, warum ist meine Firma plötzlich weg? Ne? Warum kauft der Chinese eigentlich keine VWs mehr? So. Und diese jährliche Jahrhundertflut, wo kommt ihr nicht her? Warum ist denn das eigentlich so? Und das heißt, wir haben auf einmal Fragestellungen, oder wir erleben etwas, was eine logische Konsequenz ist, aber wir können diese logische Konsequenz nicht mehr bewerten. Es passiert einfach. Und das heißt, du hast auf komplexe Fragestellungen entweder, also du hast auf diese Fragestellung komplexe, aber richtige Antworten, die dann auch zu Handlungsempfehlungen führen, oder einfache oder falsche Antworten, die auch nicht das Problem lösen, sondern halt irgendwas, aber nicht dieses Problem. Und was unterscheidet diese beiden Themen? Naja, du hast auf der einen Seite bei den komplexen, aber richtigen Antworten auf die Probleme unserer Zeit, in der Regel ist die Antwort, wir müssen uns einschränken in irgendwas. Wir müssen andere partizipieren lassen. Und die dumme und einfache Antwort lautet, die sollen das lassen, die müssen weg, die anderen sind das Problem. Ich kann das Problem nicht sein, denn mir geht's ja gut. So. Und jetzt kann man sich überlegen, dass natürlich digitale Medien, so wie sie funktionieren, in der Regel in der Lage sind, das deutlich einfacher zu transportieren, diese einfachen Antworten, als schwere Antworten. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, weil ich das nicht auf Dauer aushalte. Ich habe mir mal ganz kurz TikTok runtergeladen, das war so im September, zugunsten der Wahlen in Ostdeutschland. Habt ihr mal versucht, weil ich ja gehört habe, da ist die AfD so stark, hab mir deren Videos mal angeguckt. Alter Schwede, also das ist Wahnsinn. Was die da erzählen, wie die das erzählen, mit welcher Musik die das unterlegen, was für einen grotesken Bullshit die erzählen. Und offensichtlich ja sehr viele junge Menschen darauf reinfallen. Ne? Und das zeigt einfach...
Der mit der gleichen Seriosität oder mit dem gleichen Witz und mit den gleichen Mitteln daherkommt, wie alles andere, was in unseren Augen vernünftig ist. Und die Fähigkeit zu differenzieren und die Unterschiede sozusagen, ohne drüber nachzudenken, da herauszufiltern, das ist ja das Problem, das vielleicht nicht mehr funktioniert, weil zu viel in zu kurzer Zeit von uns im Moment so evolutionär und keine Ahnung, überhaupt nicht zu erfassen ist. Und das sind natürlich Lücken, in die diese Populisten und Extremisten mit Freude reinspringen, weil sie genau wissen, da gibt's einen Pool an völlig verunsicherten Menschen, die ich da ganz leicht damit zu meiner Antwort, zu meiner Wahrheit mitnehmen kann. Ja. Und da hatten wir wahrscheinlich noch nie ein besseres Vehikel als jetzt in dem Fall Social Media, ohne das jetzt verteufeln zu wollen. Aber das ist halt auch da wieder part of the game. Als das Internet angefangen hat, hat jeder gedacht, das ist jetzt was Tolles. Freier Zugang zu Informationen, Vernetzung, man kann Freunde finden, man kann alte Klassenkameraden wiederfinden. Weiß der Geier, was wir alles toll fanden. Mhm. Es gibt halt einfach auch die andere Seite. Und die spielt eine viel größere Rolle, als wir uns das vielleicht alle erhofft hatten. In diesem Sinne, dass es ja so viel Tolles da auch gibt. Da gibt es halt eben nicht
aber nur. Das ist der Punkt. Es geht um den Mechanismus. Also der Mechanismus von Social Media trifft auf die Geisteshaltung, das ist auch nicht, klingt jetzt wertend, aber ist es nicht, auf die Geisteshaltung von Leuten, die das nicht verstehen können.
Richtig.
Also wie viele Menschen durchdringen wirklich, was Digitalisierung, Mechanismen, also was das letzten Endes bedeutet? Das verstehen ja noch nicht mal die, die es erfinden. Ja, also selbst die Leute, die den ChatGPT-Algorithmus schreiben, werden wahrscheinlich die Antwort nicht mehr nachvollziehen können. Wie willst du als jemand, der nicht in dieser Welt arbeitet, der, ich sag mal, was Richtiges arbeitet, in der Pflege arbeitet, im Krankensystem arbeitet, der Sachen zusammenbaut, Leute, die wirklich was erschaffen, die nicht den ganzen Tag wie wir Idioten am Handy hängen und bei WhatsApp gucken, ob was reinkommt und bei Outlook und bei LinkedIn irgendwie schöne Texte von mir, also Leute, die wirklich arbeiten. Und dann kommen die abends nach Hause, müssen sich erholen, weil der Job ist hart, sitzen auf dem Sofa, scrollen sich dann durch TikTok durch und sehen, das ist ja interessant. Und das fällt auf einen Boden, der das nicht durchblicken kann. Das kann man diesen Menschen nicht vorwerfen, weil das einfach auch evolutionsbedingt, wir müssen uns ja vom Hirn einschränken. Wir werden ja zugeballert mit Informationen jeden Tag. Irgendwann sagt dein Gehirn, danke bis hierhin, aber ich schneide jetzt mal ganz viel weg. Ne? Also hoffentlich nur inhaltlich. Ja? Aber was ich nicht mehr kann. Und dann es ist auswegslos, das zu verarbeiten. Was mich aber dazu bringt, ne, dass man sich überlegt, nimm mal Autofahren. Da würde ich mal sagen, das ist zwar gefährlich, ne, kannst viele Menschen überfahren, kannst Kinder überfahren, kannst dich selber gegen eine Mauer fahren. Wann darfst du das machen? Mit 18. Riesige Debatten, ob man das nicht schon mit 17 machen können dürfte. Wahl für das Parlament. Wann darfst du in Deutschland wählen? Das ist mal runterreduziert worden auf 18. Wir waren also runterreduziert. Das könnte man was hochreduzieren, ne? Ja. Also reduziert worden mal von 21 auf 18. Jetzt wird mit, weil es ja wichtig ist, mal auch mit 17 experimentiert. Warum? Weil es eine Gefahr für die Demokratie ist, wenn einem Achtjährigen einen Buntstift in die Hand drückst und sagst, wählst du jetzt Patrick Lindner? Christian Lindner, sorry.
Ach,
jetzt Christian Lindner? Ja. Oder jetzt alternativ Volker Wissing. Oder doch wieder so. Weil du Angst hast, dass der irgendeinen Scheiß baut. So. Aber den gleichen Menschen, den du nicht zutraust, ein Auto zu fahren, zur Wahl zu gehen oder, ganz schlimm, Bier zu trinken, ne, diesen Menschen drückst du völlig ohne Kontrolle, rechtlicher Art, Social Media in die Hand und einen Laufzettel an die Eltern, sie mögen doch kontrollieren, was die Kinder am Handy machen.
Ja.
Also das ist das Thema Anerkenntnis der Gefährlichkeit.
Genau, was ich da auch die ganze Zeit gedacht habe, dass auch die Verlagerung der Verantwortung jetzt so bei den Eltern oder bei den Erziehenden oder gehen wir mal hin bis zu Lehrern und Erziehern im Allgemeinen, da gelegt wird, um da Grenzen irgendwie zu ziehen, das sind die Eltern schon damit überfordert. Und jetzt rücken da Generationen ran an das Thema Politik zum Beispiel oder Konsumverhalten. Ist ja in unserem Fall durchaus von Vorteil, dass ein Neunjähriger sich mal verklickt und was Teures bestellt. Aber ja, das ist ja die erste und zweite Generation, die mit dieser Art Auseinandersetzung jetzt erwachsen geworden ist, die jetzt völlig schutzlos, offen, also viele davon, solchen Demagogen wie Trump oder solchen Verführungen dem nicht standhalten können. Die wissen alle, wie man mit Alkohol und mit Drogen und mit Wahl und Auto umgeht, weil das ja eine Konstante ist seit vielen, vielen, vielen Jahren und offensichtlich nachweisbar ist von allen um dich herum, nämlich egal welcher politische Couleur, das ist nicht gut. Das sagt dir die Oma, das sagt dir der Opa, das sagt dir der Lehrer, das sagt dir auch der Nachbar, der vielleicht AfD wählt, weißt du nicht, der sagt aber, nee, also Autofahren, mein Lieber, kannst du nicht. Das ist Common Sense und das andere ist völlig aufgeweicht und das ist so frei, wie das klingt, und da würden jetzt alle dahin argumentieren, ja, ist doch schön, man kann das machen, man kann das selbst gestalten, man kann sich selbst beschränken. Diese Gefahr, die darin liegt, die bekommen wir diese Woche wirklich frisch aufgestrichen und damit müssen wir auch klarkommen. Aber das ist genau das, was da passiert.
Ja. Also über den Wunsch des Menschen nach freiem Willen, da kann man eine eigene Sendung machen, Philosophie-Podcast sozusagen, den es ja bekanntlich nicht gibt, wie wir seit Precht wissen, aber in der Tat können die Menschen mit Freiheit nicht umgehen. Ne? Und ich glaube, eine Sache, das ist dann für mich so ein bisschen der zweite Aspekt, wir haben jetzt ja eher darüber gesprochen, wie Digitalisierung an sich wirkt, also wie Mechanismen von Digitalisierung auf überforderte Menschen wirken. Und man muss dann aber meines Erachtens auch nochmal wissen, warum sind eigentlich soziale Medien oder das, was dort passiert, in ihrem Wesenskern schwierig für Menschen. Ich will nicht sagen gefährlich, weil es gibt ja auch Leute, die können ganz fehlerfrei durch TikTok surfen und wählen trotzdem keinen Quatsch. Also es geht ja. Aber man muss sich immer meines Erachtens eine Sache vor Augen führen, wenn man über Innovation spricht. Also nehmen wir mal an Digitalisierung, ne? Das ist jetzt Innovation. Dann gibt es erstmal einen Bedarf an neuen Regeln. Also was müsste man eigentlich regulieren? Dann gibt es echte neue Regeln. Was wurde neu geregelt? Was darf man denn jetzt? Und dann gibt es sozusagen technische, methodistische Regeln. Wie funktioniert denn das Ganze eigentlich? Und alle drei entwickeln sich völlig anachronistisch, weil das, was geht, geht. Ne? Also der letzte Teil, den ich genannt habe, wie funktionieren denn soziale Netzwerke? Was macht es mit einem? Das funktioniert ab der Sekunde, ab dem ich sie nutze. Und alles, was ich dann, und dann lerne ich, was ich eigentlich regeln müsste. Und dann gibt es eine Meinungsbildung gesellschaftlicher Art und dann werden Regeln niedergeschrieben. Aber bis dahin funktionieren die ja alle schon. So, das heißt, du lässt eigentlich etwas völlig Unausgereiftes auf den Markt, ohne zu wissen, was es bedeutet. Und wir erinnern uns alle an die Diskussion der Nullerjahre. Ja, das darf man, das regelt der Markt. Ne? Und ich kann mich auch noch erinnern, da war ich auch noch, würde ich mal sagen, in so einem Gedankengefängnis, als um die Frage ging, ob man jetzt Microsoft verklagen soll, weil die den Internetbrowser an ihr Betriebssystem gekoppelt haben. Ne? Wo ich gesagt habe, ja, wenn es halt das Beste ist, sollen die auch machen. So. Aber das ist natürlich Quatsch, weil jetzt überleg mal, selbstfahrende Autos. Angenommen, du wärst jetzt irgendwie so ein Südafrikaner, wärst ja Amerika ausgesiedelt, hättest gedacht, Mensch, also so ein selbstfahrendes Auto, so eine Steckdose wäre total schnaffte. Du kämst doch, selbst du kämst, also dann, also Elon Musk sozusagen, ja, kommt ja nicht auf die Idee zu sagen, ich schreib mal was, baller das ins Auto und lass die mal durch San Francisco gurken. Also auf die Idee käme keiner. Da musst du ein Produkt bauen, da gibt's eine Regulierung, die sagt, okay, was heißt es denn? Welche Stufen der Selbstfahrerei gibt's denn? Dann bauen wir erstmal eine Teststrecke, dann gucken wir, ob das funktioniert und bis du die ersten 5 umgenietet hast, kannst du jetzt mal ein Jahr testen und dann kommst du wieder. Oder wenn du es bis zum Jahr nicht schaffst, müssen wir vorher reden. Bei sozialen Medien war das ganz anders. Da wurde etwas erfunden, in Klammern, da wusste man aber auch wahrscheinlich noch nicht, was das bedeutet, aber da ist dann jetzt irgendwie die Katze aus dem Sack, so ein bisschen.
Ja, aber das, was ich vorhin ja auch meinte, dieses Deus Ex Machina, ne? Ja, du hast ein Facebook und denkst, da findest du alte Freunde wieder und es ist, everything is about connection und bla 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 und wunderbar. Und dass sich Leute in Gruppen zusammenschließen, um zum Beispiel jemand was Böses zu tun oder rauszufinden, wo jemand wohnt, um dann, wie bei diesem Drachenlord hier bei uns in Mittelfranken, ja, dann zu 600 vor seinem Haus zu erscheinen, um den, keine Ahnung, fertig zu machen. Sowas kann sich ja keiner ausdenken. Aber wenn du diese Freiheit zur Verfügung stellst, und zwar in dem Moment, wo du auf Play drückst, ja, in dem Moment, wo Facebook in die Welt kommt und all die anderen, ist das Teil des Spiels. Und da hast du vollkommen recht, da gibt's natürlich keine Teststrecke. Also es gibt wahrscheinlich eine Entwicklungsteststrecke in-house, aber sobald das draußen ist, kann das alles passieren. Und da hast du auch wahrscheinlich, Herr Zuckerberg, die Hoffnung und auch den festen Willen und die Überzeugung, davon abgesehen, dass er damit Kohle machen will, was sein gutes Recht ist, damit gute Sachen passieren. Und im schlimmsten Fall kaufen Leute was, weil jemand an die Werbung gebucht hat. Das hat man früher Magazin genannt, gab's schon immer. Ist erstmal per se nichts Schlimmes. Ja? Wenn ich pleite gehe, weil ich alle Werbungen kaufe, die ich in einem Heft sehe, dann bin ich ja irgendwo auch selber schuld. Und das war vielleicht das Schlimmste, was er sich vorstellen konnte. All das, was dann noch passiert ist, wie man das verwenden kann, was aus Twitter geworden ist, wo das jetzt gelandet ist. Ich glaube tatsächlich, das war nicht im Sinne des Erfinders, aber das könnte man auch Herrn Oppenheimer fragen und so weiter. Das sind Sachen, die vielleicht ab jetzt, vielleicht ändert sich da was, mit bedacht werden müssen, weil die Realität zeigt, dass das mindestens genauso der Fall ist und genauso eine Rolle spielt als Motivation, um das zu nutzen, wie ich, der seine alten Klassenkameraden sucht.
Ja, das freut mich für die Klassenkameraden erstmal. Also, du bist ein leidungsinniger Mensch. Die würden sich bestimmt gerne mit dir reconnecten. Ja, das glaube ich schon. Also, ich glaube auch, dass du kriegst das eigentlich nicht zurückgedreht. Man muss hoffen, dass sozusagen wir ja auch so ein bisschen, wir kennen es noch ohne, das hilft uns ein bisschen, aber viele Generationen, wir kennen die Zeit ohne Internet, wir kennen die Zeit ohne Social Media, das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt halt sehr viele Generationen, die das nicht kennen. Und irgendwann, wir müssen versuchen, denen das beizubringen. Ich glaube, dass es nur über die Zeit rausschleicht. Denn es ist aus meiner Sicht undenkbar, dass wenn du, also das, was ein Donald Trump erfolgreich macht, nämlich sich irgendwie hinzustellen, irgendeinen Quatsch zu erzählen, dann reden die Leute online darüber und haben eben nicht die Möglichkeit, das zu bewerten. Und sie haben auch kein gesellschaftliches Korrektiv. Das darf man nicht vergessen. Es ist ja völlig in Ordnung zu sagen, ich wähle AfD, ich wähle Trump. Wahrscheinlich war das Gedankengut in der Gesellschaft immer schon da, aber es gab das gesellschaftliche Korrektiv, dass du wusstest, nachmittags am Küchentisch, bei Oma und Opa sage ich das halt nicht. Ne, weil ich möchte die Blicke nicht bekommen und ich sag's nicht am Arbeitsplatz, weil ich Konsequenzen befürchte. Heute posten Menschen rassistische, misogyne Ansichten über ihren Klarnamen auf LinkedIn.
Das juckt und kriegen Likes.
Kriegen Likes, das heißt, ja. Ne, also das Reckis für Erwachsene, ne, ja. dass sie toll finden, oh super geil, schreib noch was, weil ich kriege noch mal ein Leckerchen, ne, da können uns alle nicht freimachen von. Und dass du, also die fehlende Bewertung dessen, was du siehst, die fehlende Korrektur von dem, was du sagst, enthemmt. Deswegen ist alles irgendwann sagbar. Witzigerweise tun die immer so, als könnte man nichts sagen. Das ist natürlich der größte Witz an sich. Aber ja. Das Problem ist ja so ein bisschen auch, dass es aus einer Sicht passiert, dass es ja am Anfang, dass man auch dachte, es kann funktionieren. Also nimm alleine mal das Thema arabischer Frühling. Wenn mich nicht alles täuscht. 11, 12 angefangen, also auch als soziale Medien sozusagen zum ersten Mal eine gewisse Bedeutung kam, wo man ja gesagt hat, jetzt können sich die Unterdrückten vernetzen, konnten sie vorher auch nicht. Ne? Jetzt können sie sich vernetzen, jetzt können sie sozusagen nicht unter Klarnamen sich verbünden gegen die Mächtigen. So. Und es hat ja auch bis zu einer Zeit lang ganz gut funktioniert. Ne? Also man hatte jetzt die Möglichkeit, Leute anzuzünden. Ne? Erst geistig, hinterher auch im wahrsten Sinne leider. Auch das ging dann über Social Media, weil man Leute rausgefunden hat und wo sie waren. Und das ist einfach etwas, wo man sagt, natürlich ist es schön, dass es diese Dinge gibt, aber es gibt immer überall gute Dinge. Ja, also wir hatten auch mal einen, wo es hieß, Mensch, der hat aber Autobahnen gebaut. Also ich kann an jedem Dreck irgendwas gut finden. Und jetzt klingt das vielleicht ein bisschen hart, wenn man sagt, Social Media und Dreck in einem Satz, aber was ich nur meine ist, natürlich gibt es Dinge, die gut sind, aber wenn ich unreguliert diese Dinge passieren lasse, dann schwappen sie halt auf andere Bereiche über, die negativ sind und die ich im Zweifel auch nicht wieder zurückholen kann.
Und ich überlasse die Bewertung der Glaubwürdigkeit halt dem offenen Feld. Und das ist ja irgendwie so der Punkt, der das dann das Tür und Tor öffnet für Menschen, die irgendwas posten, irgendwas behaupten. Ich habe das interessanterweise tatsächlich auf TikTok gesehen, am Morgen, bevor er die 270 erreicht hatte, waren diverseste Beiträge Trump elected president von irgendwelchen Netzwerken, die warum auch immer in meiner Timeline aufgeben. Also eine Stunde, eine zwei Stunden, drei Stunden, bevor es wirklich amtlich war. Klar war ihm der Sieg nicht zu nehmen. Und das ist ein mini kleines Beispiel. Aber natürlich war es noch nicht faktisch richtig. Und wenn du nur in solchen Bubbles bist und nur solchen Leuten oder angeblichen Institutionen zuhörst und denen glaubst, kann dir alles erzählt werden und die Glaubwürdigkeit ist sozusagen frei draufsetzbar. Und das macht mich rasend, weil wir wahrscheinlich 2 Tage trefflich über dieses Thema diskutieren könnten und ich bei dem Thema Glaubwürdigkeit irgendwie an uns denken musste, an dich und mich, lieber Marcel, die wir hier sitzen, die weil ich möchte auch irgendwie mit etwas Positivem auch enden hier. Nämlich, dass es dann vielleicht noch Menschen gibt, die sich 1 bis 2 Gedanken zu Dingen machen und die auch gerne teilen und einen Dialog anbieten. Da habe ich glücklicherweise eine ganze Menge in meinem Umfeld. Und ich habe ja auch das Gefühl, dass wir das mit dieser Episode heute und überhaupt mit der Art, wie wir auf Themen schauen, so auch anbieten und uns da auch insofern in die Karten schauen lassen, dass wir glaubwürdig, weiß ich nicht, aber es ehrlich meinen. Und
würdig zumindest. Glaubwürdig weiß ich auch nicht, aber.
Ja, würdig auf jeden Fall. Und uns die Sachen zu Herzen nehmen und ernst nehmen oder so, auch wenn wir über Dinge lachen. Aber das ist ja nie aus einem über etwas Lachen, sondern mit etwas Lachgedanken heraus. Und ich finde, das Thema Glaubwürdigkeit vielleicht jetzt so als Abschlussgedanken zu nehmen und zu appellieren, dass diejenigen, die es ernst und gut meinen, tatsächlich aufstehen sollen und ihre Meinung äußern sollen, um der Glaubwürdigkeit auch wieder ein paar mehr Gesichter zu geben. Vielleicht ist es das, was man jetzt erstmal tun sollte, sozusagen, oder?
Ja. Das stimmt. Es ist traurig. Ich gebe zu, ich war schon Dienstag relativ frustriert. Gestern ging es dann wieder, weil man sich dann ja doch gesagt, es muss ja irgendwie weitergehen. Natürlich erlebe ich auch, dass man sich selber in sein eigenes Privates zurückzieht, ne, und sich dann einredet, dass einen das ja gar nichts angeht und man auch tagsüber arbeiten muss und abends mit dem Sohn spielen muss und dann hat man auch noch Sporttraining und sonst was. Und warum legt man seinen Fokus nicht dahin und ärgert sich? Das ist natürlich dann immer leichter gesagt als getan. Man muss sagen, es hilft, dass man schon so unfassbar viel dumme Entscheidungen der Menschheit jetzt in kürzester Zeit mitgemacht hat, ne? Also Trump 1 und Brexit, würde ich schon mal dazu sagen. Da haben wir schon mal, wo man auch sagt, ja, okay, das wird ja niemals passieren. So dumm ist der ja nicht, ne? Ich meine, selbst Sarah Wagenknecht wusste nicht, dass Putin die Ukraine angreift. Ich meine, wenn die es nicht weiß, ja, hier schon kurz vor Spokesperson.
Aber jetzt kommst du wieder in was Negatives rein.
Das kommt, was Positives sagen.
Also pass auf, ich sage jetzt mal was Positives. Wir kommen nächste Woche wieder. stellt euch das vor.
Okay, was kommt jetzt was als Positives?
Und wir versuchen uns tatsächlich nicht unseren Optimismus. Optimism is a force multiplier, übrigens. Ich zitiere nicht oft Republikaner, aber Colin Powell hat diesen Satz mal gesagt und den habe ich groß immer wieder aufgeschrieben. Wir bleiben also optimistisch. Kommen nächste Woche wieder und kümmern uns vielleicht wieder mal ein bisschen um ein paar kleinere Themen, wenn es denn welche gibt. Wenn die großen Themen nur noch passieren, ja, meine Güte, dann müssen wir halt uns um die großen Themen kümmern.
Und es hilft ja alles nichts.
Es hilft ja alles nichts.
Interessant ist ja, wir wissen nicht, wie viele einschalten, aber die das jetzt hören, haben wir einen unglaublichen Wissensvorsprung und zählen zu den intelligentesten unserer Hörer.
Und ja, oh, jetzt, da bin ich gespannt. Ich hoffe auf Reaktionen und hoffe aber auch, dass ihr da draußen, die ihr uns zuhört, einfach keine Clowns und Idioten wählt, und das ist so mein Appell, das reicht schon, mehr muss es gar nicht sein, und uns weiter gewogen bleibt und auch schön digital bleibt da draußen, denn damit beenden wir diese Sondersendung aus dem Hauptstadtstudio und ich gehe jetzt einfach rüber und höre noch ein bisschen Patrick Lindner, glaube ich.
Mach das mal und ich gehe wieder zurück zu TikTok, LinkedIn, Meta und gucke mal, wo ich unter welchen Katzenvideos ich kommentieren kann.
In diesem Sinne ein fröhliches Miau und bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.